Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marzen. Ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Und in dieser Episode stelle ich dir Henning Haupt vor. Henning Haupt wuchs in Itzehoe auf und studierte Architektur in Deutschland und in den USA. Schon in seiner Jugend begann er mit dem Malen und konnte beim Studium in Amerika seine künstlerische Leidenschaft weiter ausbilden. Dort vertiefte er sich auch in die abstrakten Expressionisten. Seine Promotion umfasst beide Bereiche, die Architektur und die Malerei. Ein Teil bezieht sich auf wissenschaftliche Fakten. Hinzu kam im praktischen Teil eine Forschung durch gemalte Bilder. Und diese Forschung betreibt Henning immer noch, wie er beim Beantworten einer Frage aus dem Publikum erzählt. Dabei zieht er mit Pinseln breite Farbbahnen oder eben schmale Linien über das Papier. Die spontane Geste seines Armes, die Bewegung aus der Schulter heraus bestimmt die Formen. Die Farben sind meist kräftig, blau, orange, himbeerrot, also magenta, mit starker Leuchtkraft. Mit Graphit, also fettem, dickem Bleistift, setzt er Liniennester wie lose Wollknäule oder Schraffuren oder auch einzelne suchende Züge auf das Papier. So entstehen immer wieder neue Kompositionen, die auf Basis seiner Wissenschaft die möglichen Variationen erforschen. Wie Henning Haupt und ich uns kennengelernt haben, erfährst du im folgenden Interview. Also ran an die Kunst von Henning Haupt. Ich möchte hiermit alle begrüßen zur letzten Einzelausstellung in diesem Jahr. Danach ist schon Weihnachten sozusagen, genau. Der Titel Red Graving Blue. Henning Haupt mit neuen Arbeiten. Die Galerie 11 zeigte die Bilder von Henning Haupt bereits 2014, 2015, 2016, im Februar parallel zum Wenzel-Havelig-Museum und im April und 2017. Das heißt 5 Ausstellungen innerhalb von 3 Jahren. Das hat uns beide überrascht. Das war natürlich echt sportlich, ne? Jetzt haben wir 5 Jahre Pause gemacht und ich habe gedacht, ich frage Henning nochmal, ob er mal wieder was Neues mitbringt.
Gerne.
Und ich möchte Sie und euch bitten, einmal Henning Haupt hier in der Galerie 11 ganz herzlich zu begrüßen.
Danke.
Wer öfters zu Eröffnung kommt, weiß, dass am Ende unseres Gesprächs ja immer die Möglichkeit besteht, den Künstler, die Künstlerin zu fragen. Also wenn da irgendwie was auf dem Herzen ist, möge sie dann danach einmal Hand heben. Und ich bin immer ganz gespannt, was es denn noch so für Nebenfragen gibt. Henning, bevor wir über deine Kunst reden, möchte ich dich zu deiner Person befragen. Du bist in Itzehoe aufgewachsen. Also soll ich nochmal ich erzähle die Geschichte nächstes Mal erst. Wir kennen uns nämlich schon seit unserer Jugend. Wir haben beide Volleyball gespielt und ich erzähle das immer wieder gern. Wir haben beide bei einem Wettkampf teilgenommen in unterschiedlichen Mannschaften und dann hatten wir beide Pause und da habe ich ihm das Stricken beigebracht.
Ich habe weiter gestrickt, weil du spielen musstest.
Ja, genau. Oder das, genau. Also die Geschichte finde ich herrlich. So haben wir uns kennengelernt. Und dann vor 10 Jahren ungefähr gab es wieder einen neuen Kontakt. Dann habe ich dich ja 2014 besucht. Aber das kommen wir gleich. Was sagst du zu Itzehoe? Deine Mutter ist jetzt vor kurzem weggezogen. Was verbindet dich noch mit Itzehoe? Ich meine, außer die Galerie 11 jetzt.
Wenn man hier aufwächst, ein paar Jahre verbringt, also die ersten 19 Jahre, dann hat man natürlich Erinnerungen, man hat Sachen erlebt und man trifft auch Leute wieder, die man irgendwo mal gesehen hat, immer, wo man herkommt. Das ist natürlich Teil von mir und Teil von euch. Das ist so.
Du bist dann nach dem Abitur aus der Zürich weggegangen. Wie schnell hast du dich beruflich orientiert? Du hast dann Architektur studiert. War das sofort klar? Erzähl mal ein bisschen so, wie war das damals?
Ich wollte ja Künstler werden, das war die Idee, aber das war keine Möglichkeit, sollte nicht sein. Und dann habe ich Architektur gewählt und habe Architektur studiert und das auch zu Ende gebracht und auch als Architekt gearbeitet. Bin immer noch eingetragener Architekt sogar offiziell in Berlin. Habe aber die ganze Zeit auch nebenbei, erst nebenbei gezeichnet und gemalt. Und durch das Aufbaustudium, das Postgraduiertenstudium in Amerika, war ich dann plötzlich mitten in der Malerei als zweites Fach an der Kunsthochschule dort. Und dann hat sich das eigentlich verstärkt, dass ich die Verlagerung gemacht habe in die Malerei, wie ich wieder zurück in Deutschland war.
Ach, du haust aber richtig jetzt im Stech drin. Ich wollte eigentlich jetzt ganz lange. Nein, ich wollte noch mal nachfragen. Ich meine, den Schritt jetzt zu machen, aus Deutschland dann doch noch mal nach Amerika zu gehen, war das ein leichter? Oder, also, ich bin auch im Ausland gewesen, aber jetzt im Rahmen dieser Ausbildung, Postgraduiertenstudium?
Das war das zweite Mal, dass ich drüben war. Ich war einmal als Austauschstudent da und das war einfach die Möglichkeit, möglichst weit weg von den Zonen zu kommen, wie nur möglich, um möglichst wenig Geld auszugeben und einfach irgendwie endlich mal fliegen zu dürfen mit dem Flugzeug und ein Studium finanziert zu bringen für ein Jahr in Amerika. Das war in Buffalo damals, das war aufregend. Dann habe ich in Darmstadt weiter studiert, dann in Berlin gearbeitet und dann kam das Postgraduiertenstudium an der Cranbrook Academy of Art und das war dann das immer noch das schönste Jahr, was ich hatte, glaube ich.
Ach.
Ja, kann ich. Also es schön. Sind alle Jahre schön, aber das war
besonders schön. Das war besonders schön. Ja. Als du in Berlin dann als Architekt gearbeitet hast, gab es auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon Ausstellungen in deiner Produzentengalerie? Das heißt, da gab es schon so dieses Spielbein mit
das
der Malerei?
Das kam dann nach Amerika. Ich habe dann weiter gemalt und dann gab es nach ein paar Jahren den Zustand, den Zufall, dass wir einen Ladenraum in Mitte zur Verfügung hatten und konnten dort Ausstellungen machen. Ja, da habe ich mit einem Kollegen zusammen als Produzentengalerie diesen Raum geleitet und wir haben 2 Jahre lang Ausstellungen gemacht von Künstlern für Künstler mit Künstlern. Das war eine schöne Zeit in Mitte, in Berlin Mitte, also sehr lebendig und auch sehr feuchtfröhlich. Jede Eröffnung.
Gut, das Thema hatten wir ja eben auch schon. Dann hast du in Braunschweig deine Doktorarbeit geschrieben.
Genau, parallel zu dieser Produzentengalerie war ich dann schon in Braunschweig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dort Ich habe dort ein Seminar angeboten zu Farbe und Raum und konnte das Thema der Malerei und das Thema der Architektur in diesem Seminar mit Studierenden vertiefen. Und das fiel auf und dann war ich auch eingeladen, darüber eine wissenschaftliche Arbeit zu machen, was ich nicht geplant hatte, weil ich wirklich jemand bin, der mit den Händen arbeitet, wie man ja sieht, und gerne aktiv baut, selber auch baut. Und das war dann anders, aber ich habe da wirklich mich 4 Jahre konzentriert und eine wissenschaftliche Arbeit über meine Studiopraxis geschrieben, wo die Inhalte zwischen den Fragen, was ist Farbe in der Malerei und was ist Farbe in der Architektur und welche Verbindungsmöglichkeiten gibt es da, beschreibt.
Und du beziehst dich da ja auch auf, oder hast dich bezogen auf Wenzel Hablik.
Ja.
Das war natürlich jetzt sozusagen das Argument dafür, dass es zu dieser Ausstellung gekommen ist im Wenzel Hablik Museum.
Aber das war, muss ich gerade noch einwerfen, das war jetzt nicht nur so ein Lokalmatador-Ding, dass ich denke, ich komme aus demselben Dorf wie Wenzel. Und das war wirklich auch fachlich, inhaltlich motiviert. Es war, ist ein traumhafter Zufall, dass es irgendwie so zusammenpasst, dass mein Interesse zwischen Farbe und Raum, plötzlich sah ich, was der für Sachen gemacht hat, zu einem frühen Zeitpunkt in der Geschichte, was für ein Avantgarde-Künstler das eigentlich war und wie sehr er auch in Deutschland versteckt wurde, für sich verstecken musste und ja erst vor Jahren jetzt wieder ausgegraben worden ist. Es ist erst seit letztem Jahr hängen seine Gemälde in der Nationalgalerie in Berlin. Man fragt sich, warum der so versteckt war hier in Dresden.
Vor, weiß ich nicht, 3 Jahren war er im Martin-Gropius-Bau mit einer Riesenschau.
Ja.
Aber ich habe es deswegen nochmal erwähnt, weil im Hablik-Museum ist letztendlich der Tenor, es gibt nur Ausstellungen, die sich direkt auf Hablik beziehen. Also insofern wollte ich darüber dann nochmal das thematisieren. Wenn wir nochmal in deine Kindheit zurückgehen, Weihnachten in Itzehoe, hat er auch mit... Halleluja, nein! Ich habe eine Frage gefunden, die ich dir vor Jahren gestellt habe. Wie kam es dazu, Weihnachten in Itzehoe hat mit Hablik zu tun? Gibt es da irgendeine Antwort?
Ah ja. Das waren, Bekannte meiner Eltern hatten, war Teile von der Familie Sötsche, die in ihrem Erbe Arbeiten von Hablik haben, noch besitzen. Und insofern gab es diese Hablik-Gemälde beim Abendessen. Und Weihnachten war halt stundenlanges Sitzen.
Stundenlanges Hablik gucken.
Und stundenlang über Hablik gucken und das war wunderbar. Die Bilder waren gut. Essen auch.
Ja, wunderbar. 2008 bist du, dann hast du schon erwähnt, nach Amerika gegangen, nach Fort Lauderdale. Und 2014 habe ich dich dann damals besucht.
Ja,
zu deinem Geburtstag. Genau, genau. Und habe ich mir dann zu der... Genau, da habe ich nämlich für die erste Ausstellung 2014 hier mir Bilder ausgesucht. Also diese solche Atelierbesuche finde ich ja immer genial. Es ist halt Weihnachten. So, also das hätte ich gerne und das hätte ich. Also das war total klasse. Nach deinem Job an der Uni in Fort Lauderdale hast du dich aber dann nochmal für einige Zeit beruflich anders aufgestellt und bist als Künstler nach New York gegangen. Wie würdest du deine Erfahrungen zusammenfassen?
Großartig.
Toll. Trotzdem würde ich das gerne ein bisschen ausführlicher hören. Ja, und zwar noch ausführlicher. Du hast ja nun wirklich mehrere Jahre in Amerika verbracht und hast auch hier Erfahrung. Du hast mir im Vorwege oder über viele Jahre auch erzählt, dass es unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedlichen Umgang mit Künstlern untereinander und auch von öffentlicher Seite gibt. Erzähl dir mal ein bisschen, wie ist das im Vergleich?
Ja, dann muss ich noch mal zwei Sätze sagen zu Florida. Da war es halt großartig, weil ich den Anschein an der Uni hatte. Ich konnte mein Atelier aufbauen, ich konnte die Sachen entwickeln. Das heißt, ich konnte künstlerisch, architektonisch forschen, ich konnte auch lernen. Und das waren wunderbare Jahre. In New York war es den ganz anders. Da war ich 2 Jahre und hatte das Atelier und konnte einfach nur malen und bauen, hatte auch die Chance, zwar eine Gruppenausstellung zu machen, eine Einzelausstellung, 2 Installationen zu bauen. Das war eine ganze Menge für die 2 Jahre. Und natürlich ist das Milieu in Florida ganz anders als in Itzehoe und auch als in New York. Mhm. Und in New York ist es natürlich mittlerweile wahnsinnig kommerziell. Und wenn man da als mittelalter junger Mann da hinkommt, dann muss man sich schon ganz klar auch finanziell aufstellen, um das machen zu können und zu wollen. Das ist natürlich anders als in Florida oder als in Dresden auch.
Ja, ja.
Aber es ist natürlich, es ist teuer, aber ich habe in New York gelernt, dass es nicht darum geht, was kostet, sondern wo das Geld herkommt, damit man es ausgeben kann. Man,
okay.
Ja, es ist nicht zu teuer, man muss nur mehr verdienen. Einfach eine Art und Weise der Denker, die ich dann irgendwann begriffen habe. Es ist ja klar, wenn ich mit meinen alten Maßstäben in New York Miete bezahlen wollte, ist es Wahnsinn, es ist Schwachsinn. Wenn man aber die New Yorker Standard nimmt, dann ist man innerhalb von Wochen, kann man das umpolen und man weiß, aha, wenn ich das und das ausgebe jeden Monat, um zu überleben, dann muss ich halt das und das einnehmen, fertig. Mhm. Also das ist relativ banal, wie hier in Zoo ja auch, so läuft es hier ja auch.
Ja, klar.
Denke ich mal.
Hartes Geschäft. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich in Amerika dich besucht habe, erlebt, wie jetzt auch, wie hieß das noch, diese Artists, die Künstlergruppen auch eine Ausstellung hatten. Das heißt, Studierte und Kreative waren auf einem Haufen. Ja. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil ich schon das Empfinden hatte, dass es da gar keinen Unterschied gemacht wird, im Gegensatz zu, weiß nicht, Deutschland, Europa, wie auch immer.
Zwischen Studierenden und Lehrenden. Also. Ja, das war ziemlich schwellenarm.
Ja.
Aber das ist natürlich auch mittlerweile eine Haltung, die bei vielen Lehrenden sich mehr und mehr breit macht. Dass ich als Dauerstudent, als Lehrender bin ich halt Dauerstudent, auch immer von den Studierenden und von meinen Aufgabenstellungen auch wieder lerne. Und insofern geht es immer hin und her. Das war früher schon so, aber jetzt kann man da ein bisschen offener drüber sprechen, glaube ich. Das ist da eine Kommunikation gibt.
Ja, ja. Ja.
Und in Fort Lauderdale in Florida war das sehr eng, weil es die Uni verbunden war mit der relativ kleinen Stadt, mit den Künstlern, die da vor Ort waren, und insofern hatte das alles miteinander zu tun.
Das fand ich total klasse. Mit Ballettschule drin und Ausstellungsraum, also es war ja echt cool. Ich möchte jetzt, du bist ja vor ein paar Jahren dann nach Deutschland zurückgekehrt,
ja,
und bist jetzt in Dresden. Und zwar leitest du die Professur für Gestaltungslehre am Institut für Gebäudelehre und, ich muss es ablesen, und Entwerfen der Fakultät Architektur an der TU Dresden.
Oh, das ist korrekt.
Heidi, wird das? Das ist so eine Visitenkarte wahrscheinlich? Nein.
Ich hab zwei.
Wenn wir jetzt mal deinen Unijob beiseite nehmen, du bist ja schon eine gewisse Zeit jetzt in Dresden. Wie viel Zeit hast du wirklich für dich in der Woche, um in dein neues Atelier zu gehen? Gehst du regelmäßig hin oder denkst du, heute könnte es...
Ich gehe regelmäßig hin, aber die Zeit ist zu wenig. Aber ich würde auch sagen, wenn die Woche 10 Tage hätte, wäre es auch zu wenig. Und nicht 10 Tage im Atelier wäre, weil es so schön ist, im Atelier zu sein. Es ist einfach sehr ein guter Zustand. Gute Art von Arbeit und von Leben.
Du hast in Dresden eine ein zweites Mal Kunst im öffentlichen Raum sozusagen temporär gezeigt. Das hieß The Arrival of Magenta. Davor gab es The Return of Magenta.
The Journey of Magenta.
Hat die Welt zu wenig Magenta?
Ja. Also das ist auch. Also Dresden auf alle Fälle.
Das müsstest du uns näher beschreiben, weil...
Dresden-Besucher können berichten, Holger, weil das ist da. Ich kann ruhig ein bisschen Farbe mit rein.
Also ich hab
praktisch nachher, wie gedanklich, wie politisch.
Ich habe eine Publikation, die könnt ihr gerne nochmal durchblättern dazu. Da ist das dokumentiert. Wenn wir zu deiner Maltechnik kommen, nehmen wir uns mal mit ins Atelier. Du arbeitest ja oft in Serien. Dazu klebst du die Blätter nebeneinander auf den Tisch. Was passiert dann?
Dann fange ich an.
Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ich muss ja erstmal überlegen.
Ich kann noch ein bisschen, du denkst nach. Ich kann, verschiedene Techniken hast du ja, also du hast Bleistift, Graphit, Wachskreide, Ölkreide, Acryl. Gibt es da vielleicht eine Reihenfolge? Ich glaube, du machst erst auf Papier und dann auf Leinwand oder läuft das parallel?
Das läuft parallel. Es gibt verschiedene Untersuchungsmethoden. Es sind wirklich Experimentreihen, wie ich das nenne. Da gibt es schon so eine. Es ist ein künstlerisches Arbeiten, aber es gibt auch eine Art und Weise, wie ich darüber sprechen kann, die sich durchaus mit wissenschaftlichen Vorgängen vergleichen lässt. Insofern gibt es immer Versuchsreihen und die haben bestimmte Voraussetzungen. Da gibt es bestimmte Papiergröße und bestimmte Vorgehensweise. Das sieht man hier auch in den bestimmten Serien, die das eigentlich widerspiegeln. Und die sind sozusagen auch dann gesetzt. Erstmal deutlich weiß, das Papier habe ich, die Art von Stiften, Farben, Vorgehensweise, es gibt den und den Zeitraum, es gibt die und die Idee, es gibt vielleicht auch ein bestimmtes Thema. Es gibt ja auch Arbeiten, die sich direkt auf Musik beziehen oder auf Texte oder auf Begebenheiten. Dann ist es ja nochmal, kommt das nochmal rein als Argumentation. Und dann sind eigentlich Dinge parallel. Es gibt Arbeiten, die sind klein und finden eigentlich auf dem Tisch statt. Und dann gibt es Arbeiten, die sind größer. Das sind dann Leinwände 2 Meter groß, 1,70, 1,60 oder auch mal 3 Meter, je nachdem, was passt oder was funktioniert. Und die dritte Ebene sind dann eigentlich die Arbeiten, die als Installation stattfinden.
Anschließend habe ich Henning Haupt gefragt, was für Musik in seinem Atelier zu hören ist, wenn er malt.
Es gibt klassische Musik, es gibt zeitgenössische Musik, es ist meistens oder elektronisches zeitgenössisches Zeug. Was mir wichtig ist, dass ich die Sachen öfter höre, dass ich oft dieselbe Musik höre.
Ist das die Musik, die du angemacht hast, als wir bei dir abends gesessen haben?
Ja, und du sagtest, mach doch mal was Lustiges an.
Das war also sehr anstrengend, muss ich sagen. Das war irgendwie...
Ja?
Ja. Ja. Gut. Und die machst du regelmäßig an?
Aber man muss sie öfter hören, dann ist sie nicht mehr so anstrengend.
Ach so, okay, dann kennt man sie.
Ja. Also ich bin kein Freund von Spotify und solchen Geschichten, das finde ich blöd, weil ich... wenn ich das nicht richtig verstehe und immer nur auf so einer Oberfläche mit den Sachen in Berührung komme. Das Tolle ist ja auch an Malerei, dass wenn die Sachen, dass ein gutes Bild lange lebt und sich immer wieder verändert und man es immer wieder ansehen kann und sich selber auch damit ansieht und damit das Ganze ein Potenzial hat. Im Gegensatz zu dem immer neues Bild, swipe left, swipe right. Also da finde ich schon die Möglichkeit in der Zeit, die wir da haben, die man mit Malerei verbringt, schön. Und das auch halt auch mit Musik. Wenn ich die Sachen oft höre, dann geht es einfach weiter. Und die Winterreise habe ich, wie gesagt, gemalt und gehört, jahrelang und ein ganzes Jahr mit beschäftigt und dann zweimal gemalt. Und es war dann wirklich sozusagen ein Jahr lang bis zum... das kommt aus den Ohren raus. Aber das ist dann auch eine Möglichkeit, da ein bisschen mehr in die Tiefe reinzugehen. Ne?
Aber du hast die Titel, die ich jetzt hier sehe, nicht darauf bezogen, was du gehört hast, was du erlebt hast. Das ist immer so, ich sag mal, ne? Red, Graving, Blue. Also das ist, hört sich dann, finde ich, dann bestimmt fast wie so eine Gebrauchsanleitung oder eine wissenschaftliche.
Ja. Black Graving.
Yes, genau.
Ich darf. Nee, hier gibt es keine Titel. Das ist hier nicht der Fall.
Gibt es die?
Die gibt es, ja.
Das ist ja wunderbar.
Ja, ja.
Die kenne ich gar nicht.
Kannst du ja mal wieder vorbeikommen.
Gut, okay. Du hast von Anfang an Bilder gemalt, denen ein Realitätsbezug fehlt. Ich würde es nicht... Du hast mir erzählt, du hast als Jugendlicher auf dem Dachboden letztendlich angefangen. Also das war ja nicht irgendwie, ich stelle mir jetzt ein Stillleben zurecht und mal das ab.
Nee.
Ja, das meinte ich.
Aber Realität ist ja nicht nur das, was wir vor uns sehen.
Nee, ich ziele aber darauf ab, dass es oftmals Ausstellungsbesucher oder KunstbetrachterInnen gibt, die sagen, das hat eine Qualität, weil ich erkenne, was das sein soll.
Weil ich es schon mal gesehen habe.
Irgendwo. Ja, genau. Also es gibt Leute, die jetzt, ne, wenn Landschaftsmalerei hier ist, oh, guck mal, da bin ich gewesen, oh, ist das schön. Also dieses...
Wiedererkennungs-,
ja, hat man hier natürlich jetzt nicht so. Ja.
Schönes Beispiel, ja.
Ja, darauf wollte ich hinaus, weil das ist letztendlich ein anderes Wiedererkennen.
Ja.
Gut. Haben wir
naja, man kann ja auch sagen, dass das Bild hinter dir ein Landschaftsbild ist, könnte man ja auch sagen. Entweder ist es ein Muster oder ein System oder ein Mandala oder ein Landschaftsbild. Je nachdem, wie man das diskutieren will. Das ist natürlich auch von mir jetzt nicht, dadurch, dass es noch nicht gezeigt war, ist auch noch nicht hin und her diskutiert und noch nicht festgelegt unbedingt.
Wie viel Lust hast du, mit Leuten darüber zu reden, was die Bilder bewirken sollen?
Wenig.
Ja, kann ich gut verstehen, das haben wir jetzt geklärt.
Nein, ich glaube schon, dass ich meinen Beruf auch so ein bisschen was wie eine Mission habe. Das mache ich dann eher in der Uni und die Bilder sind Bilder und was sie für euch dann sind, das müsst ihr entscheiden. Das müsst ihr dann selber.
Wunderbar. Alle Bilder, die du malst, sind Einzelstücke.
Ja.
Eben in Serie, in Reihe gerne zusammenklingt. Hast du mal daran gedacht, was zu drucken? Ich meine, im Hartwig-Museum gab es ja Cutouts, also das sind letztendlich ja, das ist aber auch, ja, nee, das sind ja auch Serien gewesen, also jetzt keine...
Ich habe auch Drucke gemacht. Mhm. Also Drucke großartig, also Lithografien habe ich gemacht, Zeichnungen, schwarz-weiße. Das war auch in Amerika in einer Akademie und 2016 nochmal habe ich Drucke gemacht, die ich auch bemalt habe. Und über, also wo die Drucktechnik mit der Maltechnik sich kombiniert hat. Also es gibt hier auch ganz viele Bilder mit vielen Schichtungen. Erst kommt das, dann kommt das. Da gibt es ja eine gewisse Logik, die ich verwende. Und beim Drucken ist es ja nochmal viel strukturierter und aufgebauter und systematischer. Und das miteinander zu kombinieren, macht großen Spaß. Das ist toll. Es sind auch echt spannende Sachen bei rausgekommen. Würde ich auch gerne weitermachen. Das ist halt so ein bisschen, da braucht man wirklich eine Presse und Leute, die es können in der Kooperation.
Ja. Dein Atelier oder dieser Showroom in Dresden?
Atelier,
ich finde, aber
okay. Ein Ladengeschäft.
Ein Laden, deswegen komme ich drauf. Also ist ja letztendlich wie so ein Präsentationsräumchen. Drauf. Nicht? Also dein Atelier. Hast du noch nicht so lange. Also als Hartwig und ich reinkamen, dann, boah, das war eine relativ chemiehaltige Luft. Hattest du jetzt Öl, darauf wollte ich hinaus, hattest du jetzt die Wände neu gestrichen oder hast du, da waren etliche Leinwände in Arbeit, richtig?
Ja.
Ich war bei der letzten Frage, dann sind wir schon durch. Nö, du willst noch mehr. Ich wollte, also das finde ich immer ganz schön zu fragen, was jetzt so die nächsten Monate ansteht. Also jetzt die Ausstellung hier, die haben wir jetzt fertig. Anfang November ist dann, also bis Anfang November könnt ihr alle kommen und gucken. Gibt es dann noch irgendwie Planung, wo wir sagen können, Mensch, ich bin nächstes Mal in Berlin, vielleicht gucke ich mir Hennings Bilder an oder so?
In Berlin gibt es eine Planung, da gibt es aber noch keinen Termin und da gibt es noch keine Pressemeldung sozusagen. Aber was klar ist, ist, die nächste Ausstellung findet statt am 6. Februar öffnet am Amherst Campus in Connecticut, also in Amerika.
Oh.
Aber könnt ihr gerne aufkommen. Also da bin ich sehr froh, dass da wieder eine Einladung auch stattfindet und dass dieser Kontakt weiter, jetzt hat der Pandemie jetzt endlich 3 Jahre in Deutschland oder 2,5 Deutschland nicht wieder rüber darf und ich dachte, dieses Thema der Kombination von Malerei, Architektur an der Uni ausstellen darf.
Ja.
Das ist ganz schön. Das ist im Februar. Und das muss ich erst noch konzipieren und bauen.
Ja, war wunderbar. Es gab eben im Vorwege schon eine Frage aus dem Publikum. Da sind ja Löcher in den Bildern drin. Wieso das denn?
Echt, wo?
Naja, ich habe ja gehört, das sind diese Spuren vom Tacker.
Ah, die? Ja.
Können Sie nochmal, Herr Haupt, erklären, wo ist, ich meine, die Löcher müssen ja irgendwie sein. Du hast es doch wahrscheinlich fixiert oder woran liegt das, dass da so kleine Löcher in den Ecken sind?
Na, meine Bilder sind ja keine Bilder von irgendwas, sondern Dokumente eigentlich von dem Prozess, wie ich Farbe und Striche auf dieses Papier mache. Und dadurch ist das Papier natürlich genauso ein Teil des Balletts, des Zeichnens oder der Performance oder was da passiert, wie auch die Farbe obendrauf. Und um das zu machen, du hast gesagt, teilweise klebe ich das Papier weg, nicht weg. Fest, das sind hier bei den Weißen, gibt es diese weißen Ränder oder bei den Blauen da.
Wie auch bei den
Großen,
ne?
Bei den Großen auch hinterher. Ja. Ne? Da wird es halt einfach mit Kreppband festgeklebt. Ich habe aber auch gemerkt, dass es wunderbar schnell und einfach geht, wenn man die auf dem Tisch tackert. Und daher die Tackerlöcher, das ist bei denen da hinten der Fall. Ne? Und vor allen Dingen habe ich die weißen Ränder sind manchmal wunderbar und manchmal nicht so wunderbar. Und insofern gibt es halt eine ganze Reihe jetzt mit den Tackerlöchern. Und das Material und der Prozess ist alles Teil dessen und darum sieht man das auch.
Also wenn, dann muss man das mit Loch kaufen.
Ja, es sind aber auch mindestens 8 Löcher.
8 Löcher?
Wenn nicht auch 12. Bei großen Tackern.
So, ihr Lieben, ich bin durch mit meinen Fragen. Ist die Frage, ob jemand noch was fragen will aus dem Publikum?
Also, ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, diese unterschiedlichen Nuancen, das ist sicher mit dem Spachtel, ist die Farbe sicher heruntergezogen.
Ja.
Jetzt habe ich aber eine Frage, malen Sie auch mit den Händen?
Wenig. Fände ich immer irgendwie doof. Muss ich mal so sagen. Was passiert ist jetzt, das, was ich eben beschrieben habe, das Wegnehmen, das mache ich mit den Händen. Ja. Weil es auch wirklich so ein Abwischen ist, sozusagen, an wieder wegnehmen. Und das geht natürlich gut einfach mit dem Lappen und dem Finger, da hat man wieder eine Linie und es scheint durch, was da drunter war. Also das schon auch mit den Händen. Inzwischen passiert es, bei den letzten Leinwänden passiert es schon so, dass dann die es geht ja relativ schnell in der Prozess, denn da sitzt ja irgendwelche Pinselstriche so und so und so und irgendwie haut sich hin und dann fängt es an zu tropfen und man hat nichts anderes als die Hand gerade da und keinen Pinsel zu haben. Natürlich nimmt man dann die Hand, weil es muss ja weitergehen. Also da gibt es dann auch, und wo ich auch den Daumen benutze, wo es so gewisse Abdrücke gibt mit dem Daumen. Also das mischt sich gerade im Moment ein bisschen rein, also als Struktur.
Ein sauberer, ordentlicher Maler.
Leider zu.
Ja, das ist die architektonische Ausbildung wahrscheinlich,
ne? Ja, und auch so ein bisschen so dieses Handwerkliche, was ich immer gemacht habe. Ich habe ziemlich früh gelernt, dass man einen Raum nur tapezieren kann, weil man den Müll, die Abschnitte von den Tapeten immer zur Seite räumt. Sonst hat man ja den ganzen Füßenfeld ständig auf die Schnauze und kann nicht tapezieren. Und insofern gibt es da für mich immer schon so eine Logik von Organisation. Das ist richtig. Ich bin da nicht so chaotisch, ne? Aber trotzdem hoffe ich, und gerade bei den letzten Arbeiten oder bei diesen Sachen auch hier, die sind ja relativ neu für dieses Jahr, wo ein großer Freiheitsgrad entsteht. Also schon die, wenn man so sagen will, das Unordentliche, wenn man das so nennen will, auf dem Bild passiert. Nicht unbedingt drumherum.
Also besonders schön finde ich eben auch, dass Sie jetzt nicht erklären, was bedeutet dieses Bild. Es ärgert mich oft, wenn ich zu Vernissagen gehe, dass dann also ganz genau, also auch von Malern, die gar nicht mehr existieren, dass so ganz akribisch herausgearbeitet wird, was der Maler wohl dabei gedacht hat. Ja, also das lässt einem eigentlich keinen Raum, um selbst sich in das Bild hineinzufinden. Ja. Dann hat es schon gleich so ein Ausrufezeichen.
Auf alle Fälle. Das macht dann immer so ein bisschen die Kiste zu. Ne? Dann wird es auch kleiner, das Bild teilweise dadurch. Andererseits ist es natürlich schon so, dass ein guter Kunstkritiker und gute Kuratoren bestimmte Sachen hervorheben können und auch vermitteln können. Und das braucht es natürlich auch. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Art und Weisen, das zu machen. Und bei meiner Malerei wäre es wirklich die Vermittlung, dass man wirklich Referenzen aufzeigt zur Kunstgeschichte, zu anderen verschiedenen Maltechniken, zu anderen nicht gegenständlichen Malerinnen, und da gibt es auch bestimmte Referenzen, die ich nennen könnte oder wollte. Das kann man alles machen, aber das wäre dann eher so ein wissenschaftlicher Text oder eine wissenschaftliche Einordnung der ganzen Geschichte. Das ist jetzt dann eher was für einen Schreibtisch und ein dickes Buch. Also, das kann man dann tun auch. Ja.
Ich habe auch so das Gefühl, dass Sie nicht malen, um Bilder zu verkaufen, sondern dass Sie malen für sich, also dass Sie für sich darin eine Erfüllung sehen.
Das freut mich zu hören, das ist so. Es hat sich zwar schon immer so im ganz Kleinen und wird jetzt halt immer größer und immer mehr, es ist natürlich auch ein bisschen anmaßend, dann dieses private Agieren, was ja auch privat ist, zu zeigen, aber ich denke schon auch, dass es auch heute in unserer Gesellschaft notwendig ist, dass wir das Private mit dem Professionellen, mit der Aktivität, die wir auch als Mitglieder einer Gesellschaft tun, verbinden. Das dürfen wir ja, müssen wir ja. Sicherlich geht es immer nur so weit, bis man irgendwo anders wieder an die Wand rennt oder dem anderen nicht vor die Füße springt. Ja, das wollen wir auch, will ich auch nicht. Aber genau, es ist wirklich malen ist großartig, weil man ist körperlich, man ist unterwegs, man muss nachdenken, man muss handwerklich sein, braucht man hat Zeit,
Ja, man muss nachdenken, das heißt, alles andere ist erstmal abgelegt. Ne? Also das heißt, man kann sich da komplett neu drauf konzentrieren.
Ja, und es passiert was und es überrascht einen. Und wenn mich die Bilder überraschen, dann sind sie für mich auch gut. Das wird auch so ein bisschen, wenn die fertig sind, ist, wenn die Überraschung groß ist, dann sind die irgendwann mal fertig. Und wenn ich immer noch was wiedererkenne, denke ich so, ah, kannte ich ja schon.
Sind denn die Bilder, die hier hängen, jetzt fertig?
Das werden sie ja nicht hier. Gut.
Wunderbar, ihr Lieben. Ich lade euch noch ein auf ein Glas Wein oder Wasser, wenn ihr mögt. Und ich bedanke mich, dass ihr alle da seid. Ich danke auch.
Das war mein Interview mit Henning Haupt. Ich hoffe, du konntest auch die Fragen aus dem Publikum gut verstehen. Seine Bilder können gerne schön sein, wie er mal sagte, einladend, aber bitte hoffentlich nicht beruhigend. Ob Hennings Bilder anregend sind, kannst du selbst herausfinden. Komm doch gerne bis 5. November 2022 in die Galerie 11 oder schau dir meine Filme zu ihm oder auch andere auf YouTube an. Tja, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur und Wort Podcasts, wenn es wieder heißt Ran an die Kunst. Bis dahin!